Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu der Runde zu dem Thema Fußball und Kultur. Passt das denn zusammen? Wir hatten ja eben jetzt schon eine Gesprächsrunde bei der Preisverleihung des Lesekickers, wo es darum ging, als beste Fußball-Kinderbuch zu prämieren. Und da zeigte sich, dass Fußball als Mittel zur Leseförderung ja sehr positiv ankommt und auch angesehen ist. Das ist aber noch nicht lange so. Fußball und Kultur galt lange ja als unvereinbar, also es passte nicht. Ich persönlich kann mich noch an Schwierigkeiten erinnern, als ich mit dem Projekt Fußball trifft Kultur, ein Bildungsprojekt, bei der Frankfurter Buchmesse anfing und die Nase gerümpft wurde und Fußball und Kultur passt ja gar nicht. Das war vor 10 Jahren. Insgesamt bei der Geschichte zeigte sich, dass Fußball ganz, ja im Grunde seit Anbeginn sehr, sehr verpönt war bei Intellektuellen. Es galt als Proletensport oder auch, dass man sagte, es ist Brot und Spiele, da werden die Ungebildeten von ihrem politischen Engagement abgehalten. Also es war eine Diskrepanz zwischen, sagen wir mal, Intellektuellen und den anderen. Das zeigte sich dann auch in den 20er Jahren, wo dann sich mehr Brecht beispielsweise Boxen und den Radfahren hingab und Fußball war kein Thema dafür. Das änderte sich dann etwas in den 80er Jahren. Da wurde dann mehr oder weniger klar, dass Fußball doch sich in der Gesellschaft so ein bisschen etablierte. Und es gab dann die ersten Schriftsteller und Autoren, zum Beispiel der Neuen Frankfurter Schule oder der Schriftsteller Rohr Wolf, die sich dann mit dem Thema beschäftigten und sagten, ja, zu Fußball können wir auch was schreiben und das passt ja irgendwie. Und es gab dann eben den Durchbruch zum Mainstream durch das bekannte Buch Fever Pitch von Nick Hornby. Ich glaube, das war so das, was uns allen bekannt ist, wo sich doch etwas änderte. Mittlerweile gibt es ein ziemlich breit gefächertes gesellschaftliches Interesse an Fußball. Es gibt genügend Leute, die sich damit beschäftigen, die die Entwicklung des modernen Fußballs zu der hegemonialen Sportart der Welt im Grunde mit begleiten. Und es gibt jetzt sogar hier in Deutschland Sportphilosophen. Da haben wir Wolfram Eilenberger oder Günther Gebauer. Es gibt ganz, ganz viele Fußballbücher. Da kann man kaum noch zählen. Es gibt im Fußballfilmlexikon 1000 Seiten. Also es ist mittlerweile angekommen. Hat aber in Deutschland den großen, breiten Öffentlichkeit kam der Kulturgedanke also, aber mit dem Sommermärchen, also 2006, wo die Fußballweltmeisterschaft erstmalig in Deutschland war und es auch erstmalig vom Bundeskulturministerium eine von Bundesmitteln finanziertes Bundeskulturprogramm gab, unter Leitung von André Heller. Da kennt jeder noch den großen Fußballball, der dann vor die einzelnen Stadtplätze gestellt wurde. Und zu dieser Zeit entstanden auch eine Reihe von ungewöhnlichen Institutionen. Und ungewöhnlich ist eben auch, wie du meintest, dass sie heute auch noch teilweise bestehen. Davon habe ich jetzt drei Vertreter dabei, die ich mich sehr freue, dass sie hier sind. Und das ist zum einen Jochen Schmidt, mit dem wir über die 2005 gegründete deutsche Autorennationalmannschaft sprechen können. Bürger Schmidt, der 2004 unter Brot und Spiele das internationale Fußballfilmfestival ins Leben gerufen hat, 11mm. Und natürlich Oliver Tietz, der Geschäftsführer der Deutschen Kulturstiftung, die noch 2007 gegründet wurde, also in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Alle diese Herren sind natürlich mit Fußball und Kultur eng verbunden. Aber trotzdem möchte ich die Frage stellen, was verbinden Sie mit Fußball und Kultur und wie passt es zusammen? Als kleine Einführungsfrage. Bürger zuerst.
Ja, also für mich hat das immer ganz viel mit Leidenschaft zu tun, diese Art von Kultur eben ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, weg von dem, was wir jedes Wochenende zu sehen bekommen. Also uns wird ja in erster Linie Profifußball präsentiert. Ich denke, die Fußballkultur findet noch in hervorragender Art und Weise auf kleinen Plätzen statt. was den puren Fußball angeht. Also wenn man am Wochenende sich ein Kreisligaspiel anguckt und auch merkt, wie das Leute bewegt und wo sich inzwischen auch die Zusammensetzung der Zuschauer und Zuschauerinnen verändert hat. Es also eher als Happening angenommen wird. Und dann eben die Dinge, die du eben schon angesprochen hast, dieser Einfluss von Literatur, Film, dann auch Bildung, die eingeflossen ist, also dass insgesamt Fußball wahrgenommen wird als ein Instrument zur Identitätsfindung und ja, aber auch zum rein zum Glücklichmachen.
Und Herr Tietz?
Ja, Birger, man merkt ja an, dass du schon viel mit dem Thema gearbeitet hast. Ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Hast du sehr gut gemacht, finde ich. Also für mich ist vielleicht das Interesse, oder ich würde den Fußball vielleicht als eine der prägenden Populärkulturen dieser Zeit bezeichnen. Also so wie Popmusik oder wie die großen Hollywood-Produktionen. Also das ist der Fußball möglicherweise ein Phänomen, was weltweit vor allem junge Menschen bewegt in verschiedener Form. Natürlich gibt es dann auch im Unterschied jetzt zu den beiden anderen genannten kulturellen Formen den klassischen Amateurfußball, wo eben viele Kinder und Jugendliche einfach gerne kicken. Also das ist eben auch ein Sport. Das unterscheidet ihn vielleicht von diesen anderen kulturellen Aktivitäten. Aber er bestimmt, wenn man sich das mal wirklich sehr, sehr genau überlegt, er bestimmt ja das Leben von vielen tagtäglich. Ja, das müssen nicht nur die sein, die selber Fußball spielen, sondern es sind auch die Bundesliga schauen, die am Montag mit ihren Kollegen drüber sprechen. Also der Fußball ist präsent. Wenn man die Zeitung aufsteht, das Internet nett aufmacht, hat man in der Regel neben einer großen politischen Nachricht auch die große sportliche Nachricht. Also der Fußball ist immer da in unseren Gesprächen, in unseren Gedanken, bei vielen auch möglicherweise in den Träumen. Also er bewegt die Menschen. Ne? Und er ist, glaube ich, ein Kulturphänomen, das es in der Form vergleichbar wahrscheinlich kaum noch gibt.
Ja, und Jochen?
Ja, da kann ich gar nicht mehr viel dazufügen, aber für mich persönlich, also was daraus folgt, ist, dass man einfach den Fußball ist auch ein Dosenöffner für jede Gesprächssituation. Man kann sofort über Fußball mit Leuten auch international ins Gespräch kommen. Jeder verbindet damit nostalgische Gefühle aus seiner eigenen Kindheit. Es hat sofort was Kulturelles, weil man eben, wenn man älter wird, auch sehr viel über die Vergangenheit nachdenkt und den Wandel miterlebt und mitreflektiert. Außerdem liest man dazu einfach ständig. Man liest dauernd Texte über Fußball in der Zeitung. Man hat diese ganzen Fußballer-Floskeln im Kopf. Man kann sich stundenlang in diesen Floskeln unterhalten. Und seit ich Literat bin oder also berufsmäßiger Autor, fällt mir auch auf, wie viel ähnliche Mechanismen man da sieht. So wenn junge Fußballspieler sich fragen, bleibe ich jetzt bei dem Verein oder gehe ich zu einem anderen? Ist es noch zu früh? Wo entwickle ich mich am besten? Das ist ja genau wie mit den Verlagen, also dasselbe Spiel, was man hat. Gibt es da eine Ablösesumme oder verderbe ich dann meinen Ruf? Und was denken die Fans dazu? Und das sind ganz ähnliche Mechanismen. Man denkt da ja, man erlebt ja die Karriere von so Leuten ständig mit und überlegt immer, was sollen da jetzt machen? Und also das ist einfach hochinteressant, abseits von dem, dass, also nebenbei wird dann auch noch Fußball gespielt, aber das, also man redet eigentlich viel mehr drüber, als dass man guckt inzwischen und liest darüber. Ja. Es hört eben nie auf, interessant zu sein. Insofern kann man das wahrscheinlich als Kultur bezeichnen.
Sie haben als berufstätiger Autor jetzt schon den Open Mic Literaturpreis gewonnen, der Literaturwerkstatt Berlin, und 2004 den Förderpreis zum Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. Sie haben in Brest, Valencia, Rom, New York und Moskau gelebt und also sind sehr kosmopolitisch. Und dann sind Sie auch noch Gründungsmitglied der Autoren-Nationalmannschaft. Wie hängt das dann zusammen und wie kam es dazu?
Naja, ich habe natürlich immer Fußball gespielt und man träumt dann immer davon, mal in so einem Team zu sein, in so einer richtigen Mannschaft, Großfeld zu spielen, zu so Reisen zusammen aufzubrechen, als würde man so wie Männer, die irgendwie auf die Jagd gehen und einen Hirsch erlegen und unterwegs dann darüber reden, wie sie das dann machen werden. Und genau das ist dann passiert mit dieser Autoren-Nationalmannschaft, die so abgekürzt Autonama heißt. Und das war 2005, da kam dann eine E-Mail von, ich glaube, Thomas Bossig, und man glaubte eigentlich nicht, dass das Ganze wirklich existiert, hat erstmal Ja gesagt und dann sind wir eben tatsächlich nach Italien eingeladen worden und haben dort bei unserem ersten großen Turnier mitgespielt gegen Italien und Schweden und es war wunderbar organisiert und man hat da ganz viele Leute kennengelernt und so ging es dann komischerweise immer weiter und die Mannschaft wurde immer größer, es wurde mit immer mehr Ehrgeiz betrieben, wir trainieren inzwischen einmal die Woche in Berlin. Und ja, sehen uns einfach auch dauernd, also so mit, dass man so einen regelmäßigen Austausch mit anderen Autoren seiner Generation hat. Ich glaube, das gab es auch wahrscheinlich seit der Gruppe 47 nicht mehr. Das ist faszinierend.
Und wie viele Mitglieder spielen jetzt aktiv im Moment?
Also ich würde sagen, es schwankt so zwischen 30 und 50 Namen, die da so ab und zu mal wieder auftauchen. Aber in Berlin sind wir so bestimmt 25, 30, die regelmäßig da sind. Mhm. Ja.
Was für eine Rolle spielt da die DFB-Kulturstiftung?
Naja, das ist halt auch immer sehr teuer, wenn man eine Einladung annehmen will in ein anderes Land. Und es war manchmal möglich, die Finanzierung, also da unterstützt zu werden. Und vor allen Dingen ist es schön, wenn man dieses Fußballspiel dann eben verbinden kann mit, ich sag mal, was Sinnvolles. Also einfach drumherum Programm macht, Lesungen macht und dadurch auch die anderen Autoren besser kennenlernt. Also man merkt dann eben erst, wenn einer was liest, so ein Schwede oder Italiener, merkt man plötzlich, dass das auch Intellektuelle sind. Das merkt man ja nicht, wenn man nach dem Spiel Bier trinkt oder auf dem Platz, denkt man es schon gar nicht. Also wir bewegen uns ja da nicht wie Intellektuelle. Mhm. Das ist eher kampfbetont so. Und deswegen ist es schön, wenn es drumherum noch die Möglichkeit gibt, sich kennenzulernen und das Publikum, also mit dem Publikum auch in Kontakt zu treten. Und das macht dann die DFB-Kulturstiftung meistens, dass sie das mitorganisieren.
Also in Deutschland ist es ja eine feste Autorennationalmannschaft. Ist das in anderen Ländern auch so? Und gegen wen spielen sie denn auch mal?
Na, wir haben jetzt schon sehr oft gegen Schweden gespielt, gegen Italien, Ungarn. Und manchmal gründet sich eine Mannschaft, weil wir ihnen anbieten, gegen ihn zu spielen, so wie zuletzt Frankreich. Da werden wir im Herbst bei der Buchmesse dann ein Rückspiel haben, weil Frankreich Gastland sein wird. Und da sieht man dann schon oft ähnliche, also dieselben Gesichter, aber es sind schon feste Teams, die auch zu Hause trainieren. Und wir haben mehrmals gegen die Türkei gespielt, wir waren mehrmals in Israel, also die Liste wird immer länger. Und das Schöne ist noch eins, wenn die in Berlin, man hat dann eben auch oft Autoren dieser Mannschaften aus den anderen Ländern, wenn die in Berlin ein Stipendium haben oder so, dann trainieren die eben bei uns mit. Das ist das Schöne. Wir sind immer offen für so ein Sammelbecken für so Autoren in Berlin, die sich da mal aufhalten und dann mit uns montags mitspielen. Das ist ja.
Vielleicht noch zur Ergänzung jetzt der Autorenperspektive von Jochen aus der Organisatorenperspektive. Also wir organisieren das in der Tat. Also das heißt nicht nur die finanziellen Rahmenbedingungen und die Locations und so weiter, sondern es ist tatsächlich bei diesen internationalen Spielen so, Jochen hat es angesprochen, dass sich diese ausländischen Autorenteams in der Regel erst gründen. Mhm. Also das heißt, die Initiative kommt dann irgendwo aus Deutschland, man kennt einen Autor oder man hat das Goethe-Institut und daraufhin gründet sich dann eine französische, eine polnische oder auch eine brasilianische, argentinische, israelische Autorennationalmannschaft. Und das Interessante ist eigentlich, dass diese Teams, wenn sie sich dann mal gegründet haben, auch weiterspielen. Mhm. Also da kommt jahrzehntelang keiner auf die Idee und dann kommt da ein Verrückter aus Deutschland und sagt, hier, mach das doch mal. Also wieso sollen wir denn Fußball spielen und sein in einer Mannschaft? Aber gerade bei Israel beispielsweise ist es so, das haben wir vor 10 Jahren irgendwo mit initiiert, die spielen noch. Mhm. Ne? Also so, die, wenn das dann mal funktioniert und die haben sich gefunden, dann scheint das ja so attraktiv zu sein, auch für die Autoren, für die Spieler, dass sie es weitermachen. So, und das ist natürlich nicht nur ein Spaß, sage ich mal, für die Spieler. Das Ganze wird auch vom Auswärtigen Amt, unter anderem vom Goethe-Institut gefördert. Das ist ja auch ernsthafter Kulturtransfer. Also das, was man natürlich auch ein Stück weit dann erreichen will, dass eine Generation von Jüngeren, bei Autoren ist das ja immer so, im Fußball werden sie schon uralt, als Autoren sind sie dann Nachwuchstalente, also eine Generation von jüngeren Autoren dann international letztlich für Deutschland nicht nur spielt, sondern eben auch eine Kulturszene repräsentiert. Also das Ganze hat schon auch einen kulturellen Wert.
Ja, ja. Also sportlich ist es schwierig, weil die meistens im ersten Spiel gegen uns hoch verlieren und dann haben sie beim Rückspiel verstanden, dass wir das richtig ernst meinen und sich besser darauf vorbereiten und dann wird es viel schwieriger.
Das habe ich ja schon gehört, dass die deutsche Autorennationalmannschaft als sehr ernstzunehmender Gegner eingesetzt wird und auch dass da sehr hart an die Sache geht. Ne?
Es gibt auch viele Verletzungen, also das ist nicht gesund unbedingt, aber nein, das ist halt beim Fußball so, das ist halt das Schöne, uns wird immer unterstellt, ja, diese Schöngeistigen, diese Dichter, wie kommt denn das überhaupt, dass die Fußball spielen? In Wirklichkeit sind wir ja alle kleine Jungs geblieben und nehmen dieses Spiel, das Sportliche, auch wahnsinnig ernst, vielleicht fast schon zu ernst. Da spielt das andere dann keine große Rolle auf dem Platz. Das ist schon,
aber dann ist es auch schon gut, dass ihr 30 bis 40 Spieler habt, ne? Oder?
Ja, da fallen manche auch mal ein Jahr aus mit einem Kreuzbandriss oder so. Und das bringt dann auch wieder näher zu den Profis. Man kennt dann diese ganzen Verletzungen, Syndesmoseband. Ich hatte jetzt Patellasehne lange. Plötzlich hat das alles einen Sinn, wenn man es eben auch selber hat.
Aber Sie sind ja fußballspielender Autor. Das heißt, Sie haben jetzt auch ein Buch zum Fußball mit herausgebracht. Das Ballliebe.
Ballverliebt, ja.
Ballverliebt.
Und ja, das ist ein Projekt, da ist ein Fotografie, also ein Fotograf und Fotosammler an mich herangetreten, der sammelt seit 30 Jahren Fotos vom Flohmarkt. Und er hat ein erstes Buch gemacht, das nennt sich Frauen auf Bäumen. Also dieser Sammler heißt Jochen Reis. Der hat praktisch nur Fotos vom Flohmarkt zusammengestellt, wo Frauen auf Bäumen fotografiert wurden, von ihren Männern wahrscheinlich. Das ist ein wunderbarer Geschenkband bei Hartje und Kanz. Und das zweite waren eben, da hat er eben ein großes Konvolut an Fußballfotos zusammengestellt, alles Amateurbilder, zu denen ich dann Texte geschrieben habe. Und das nennt sich Ballverliebt. Also hier sieht man es zum Beispiel, wie ein neues Tor gebaut wird von Frauen und angestrichen. Und da fällt mir dann natürlich im Text sofort ein, dass wir als Kinder eigentlich nie ein Tor hatten. Wir hatten immer nur so Schultaschen oder Mädchen mussten sich da als Pfosten hinstellen oder so. Und das war ein Riesenluxus, so ein Tor, habe ich immer von geträumt. Und da hat sich der Text... Ja, Sie können weiterklicken. Das hier ist ein wichtiges Thema, Flaschenbier, also hinterher, weil wir ja natürlich immer hinterher auch noch zusammensitzen im Vereinsheim und Bier trinken und eigentlich viel zu lange und über unsere Frauen und Kinder reden und neuen Bücher. Und da sieht man, wie wichtig das eben ist. Hier, das ist, glaube ich, eine Verletzung. Ja, das ist wirklich der Fußball an der Basis. Also man sieht, wo der Fußball eigentlich, den wir lieben, wirklich stattfindet. Das ist halt um die Ecke auf einem total schlimmen Acker und wo man eben kein Profi ist, sondern aus Spaß spielt. Und das ist auch ein tolles Bild, weil man sieht, wie ernst sie das damals meinten. Die haben alle Melonen auf und in der Mitte, das ist, glaube ich, ein Fußball auch, der da so unter diesem Kreuz liegt. Ja, das war richtig so... Die haben sich dann für ihr Mannschaftsfoto Anzüge angezogen und Melonen aufgesetzt. Ist doch herrlich. Da sieht man, wie das Problem beim Fußball schon bei den Kindern beginnt. Es ja, wo sind die Mädchen? Also der Text dazu heißt, wo sind die Mädchen? Die gucken alle so ein bisschen finster. Und da habe ich mich dann daran erinnert, dass ich eigentlich meine ganze Kindheit mich nie gefragt habe, wo die Mädchen in der Zeit sind. Wir haben immer Fußball gespielt und die haben mit ihren Meerschweinchen gespielt irgendwo auf einer Wiese. Und ja, das ist auch das Problem bei der Autonama. Wir haben leider keine Frauen dabei, obwohl wir dafür offen sind. Es wäre sehr schön, wenn sich da noch weibliche Autoren finden würden, Autorinnen finden würden, die mitspielen.
Das war mal auf der Buchmesse eine Rundfrage machen.
Ja, hier sieht man, auf was für einem Boden man dann oft spielt. Das ist schweres Geläuf. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Dazu fiel mir mal, ich hatte mal in einem Film einen schönen Satz gehört am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Es war ein Film von einem Tschechen. Da saßen die russische Bevölkerung, saß da, hatte jetzt einen Schock, dass der Krieg beginnt. Und dann meinte einer von ihnen, naja, die Deutschen haben die Technik, aber wir haben den Schlamm. Und das war so mein Kommentar zu dem Bild. Und bei dem Bild gibt es einen ganz kurzen Text, den kann ich sogar auswendig. Der heißt... wenn der Mann mit dem Anzug durch das Tor geht, wird er wieder jung. Warum er wohl zögert? Weil das sieht hier aus wie so ein Zeitfenster, vor dem er steht und zögert. Ja, und da haben wir die Frauen. Das ist für mich eines der schönsten Bilder von dem Buch, weil die wirklich eindrucksvoll zum Kopfball hochsteigt und die tragen dann noch so Röcke und Feinstrumpfhosen, aber schon Stutzen, Schienbeinschoner auch. Ja, und das Buch enthält eben, also Ballverliebt aus dem Edelbuchsverlag, enthält eben noch viel mehr dieser Bilder und Texte zum Fußball, die ich dazu geschrieben habe. Und ja, das war ein großer Spaß, das zu machen.
Wollen Sie da noch ein Stück lesen, oder?
Ja, ich glaube, das habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ich kann es gar nicht schöner lesen, als ich es erzähle, glaube ich. Außer Sie bestehen drauf, aber ein Stück, soll ich ein Stück lesen? Ja. Dann müsste man noch ein anderes, nochmal beim Foto zurück. Gehen wir mal vielleicht zwei zurück, mal gucken. Geht es rückwärts? Oder einfach wieder von vorne? Oh, jetzt ist es abgestürzt. Ja. Nicht nur beim Fußball ist Technik manchmal ein Problem. suchen Sie sich eins aus. Ja, das neue Tor, genau. Mal das neue Tor. Durch das leere Tor Oder ich fange lieber ein Stückchen später an. Wir hatten nie richtige Tore. Wo gab es die denn zu kaufen? In welchem Fachgeschäft? Auf der Wiese vor dem Haus nahmen wir unsere Schultaschen als Pfosten. Wir stritten ständig, ob der Ball drin gewesen war. Oft wurde es mit Weitspucken entschieden. Ich lernte, dass man durch hartnäckiges Diskutieren spielerische Mängel ausgleichen konnte. Es war ja auch oft ungerecht, dass ein Tor gefallen war. Die anderen waren eben besser, da half es nur, die Realität zu leugnen. Vor allem bei einem Lattentreffer, der schwer nachzuweisen war. Denn die Latte musste man sich ja denken und es gab keine Zeitlupe. Wir wünschten uns echte Tore, sodass eindeutig zu erkennen war, ob der Ball im Tor war, mit einem Netz, in dem er richtig zappelte, sodass man den Ball nicht immer in den Büschen suchen musste. Früher hieß es von afrikanischen Mannschaften, dass sie so ballsicher waren, aber den Torabschluss scheuten, weil sie zu Hause keine Tornetze hatten und keine Lust, immerfort den Ball zu holen. Warum sollte man sich auch durch einen Schuss aufs Tor davon trennen? Ich selbst schieße so wenig Tore, weil mir das anschließende Abklatschen so peinlich ist. Ich hau dabei sogar oft daneben. Seltsam, der Ball muss ins Tor, und man versucht es ausgerechnet, wenn sich diesem Wunsch so viele Beine entgegenstellen und der Torwart mit seinen Händen, statt heimlich nachts zu kommen, wenn keiner anderer da ist, und den Ball ins Tor zu legen. Aber wir hatten ja gar keine Tore. Wir benutzten Häuserwände, Teppichklopfstangen, Baumstämme, Mülleimer, Jacken, Zaunsegmente, Parkbänke. Einmal stellten wir zwei Mädchen als Pfosten hin, bis sie mitten im Spiel die Lust verloren und gingen. Nicht einmal dazu waren sie zu gebrauchen. Wenn wir uns Tore gebaut hätten, wären sie über Nacht verschwunden. Die Erwachsenen hätten das Holz für Gartenzäune verwendet und das Netz, um Kirschbäume vor Starren zu schützen. Manchmal hatte niemand einen Ball dabei, aber wir waren so wild auf Fußball, dass wir trotzdem spielten und uns auch den Ball nur vorstellten. Es ging erstaunlich gut, so wie wir auch Cowboy und Indianer spielten und die Kugeln bei den Schießereien unsichtbar waren und trotzdem trafen. Du bist tot. Nein, dann spiele ich nicht mehr mit. Wir spielten, bis es dunkel wurde und passten den unsichtbaren Ball, der ins unsichtbare Tor musste. Es gab auch Tage in den Sommerferien, wenn alle verreist waren, dann musste ich mir nicht nur den Ball und das Tor, sondern auch meine Mitspieler denken. Dann rannte ich allein über die Wiese, sprintete und grätschte und schoss, bis ich nicht mehr konnte. Ich erinnere mich an einen Nachmittag, an dem ich mit zwei Mannschaften dachte, die mich aber nicht mitspielen ließen, weil ich angeblich nicht gut genug war. Ich stand 90 Minuten am Spielfeldrand und hoffte, vielleicht doch noch eingewechselt zu werden. Einmal rollte der unsichtbare Ball ins Aus, mir vor die Füße, und ich schoss ihn mit der Innenseite zurück. Ein sauberer Pass genau zu dem Spieler, der ihn haben wollte. Das war aufregend und ich war ein bisschen stolz. Ja, das war das neue Tor.
Ja, ja. Vielen Dank. Und ich weiß ja, Sie müssen jetzt auch gleich wieder zur nächsten Lesung.
Ja, dann Dankeschön.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren.
Weiter. Ja, tschüss.
Ja, dann geht es jetzt auch direkt weiter mit einem kleineren Team und mit zwei Gründern, und zwar die fast zur gleichen Zeit was gegründet haben, und zwar kurz vor den Sommermärchen. Einmal das 11mm Filmfestival und dann die DFB Kulturstiftung. Wie kam es eigentlich zur Gründung der DFB Kulturstiftung?
Ja, unsere Gründung hat ganz offiziell auch mit der WM zu tun. Es gab damals, wer sich erinnert, diesen Globus, der durch Deutschland tourte, durch die Spielstätte, kuratiert von André Heller, also ein Bundeskulturprogramm aus Sondermitteln des Bundes, aus einem Sondermünzprogramm. Gut, was war damals die Idee? 2006, da waren viele Gäste, internationale Gäste in Deutschland. Man wollte diesen Gästen im Prinzip ein Stück weit deutsche Kultur über Fußball präsentieren. Das war da der Hintergrundgedanke. Das war nachher nicht mehr der Fall, aber das Programm war erfolgreich. So erfolgreich mit 3,5 Millionen Besuchern. So erfolgreich, dass der DFB dann gesagt hat, Mensch, das passt vielleicht eigentlich auch außerhalb einer WM ganz gut. Also dieses Thema Fußball und Kultur hat viele Berührungspunkte. Wir sollten das weitermachen. Unter anderen Vorzeichen, es gab jetzt kein großes Turnier mehr. Man musste dann übers Jahr hinweg denken und kontinuierlich Veranstaltungen machen. Und der Schwerpunkt hat sich dann auch ein Stück weit von der Kultur verlagert auf andere Bereiche, auf soziale Bereiche, auf Fußballgeschichte, auf Fußball als Medium für verschiedene Bildungsthemen. Aber so kam es letzten Endes ganz formal zur Gründung der Stiftung dann 2007, also ein Jahr nach der WM 2006. Wir feiern dieses Jahr jetzt 10-jähriges Jubiläum. Das ist, Bürger wird das bestätigen können, also das, was wir hier so als Fußballkultur verstehen, natürlich kein Massenmarkt, das ist kein Riesenpublikum. Beim Fußball ist es ja immer so, da sieht man volle Stadien, da muss nur Bayern München, sagen wir mal, das Stadion aufschließen oder die Nationalmannschaft einmal zum Training einladen nach Mainz, dann hat man 40.000 Zuschauer. Das 11mm Festival hat leider nicht solche Zahlen, wir auch nicht. Also insofern, das ist ein kleinerer Markt als so der große Profizirkus, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber es ist ein sehr sinnvolles Unterfangen, meine ich, weil es eben viele soziale Themen gibt, Bildungsthemen gibt, bei denen man über den Fußball, über dieses populäre Medium einfach Kinder und Jugendliche besser möglicherweise erreicht, leichter erreicht, niedrigschwelliger, heißt es immer so schön, erreicht, als man das möglicherweise ansonsten nicht könnte. Da ist jetzt das klassische Fußball-Kultur-Thema, also wo man Fußball mit Kunst verbindet, wie das 11mm Filmfestival, ist ein Segment. Es gibt aber viele andere Themen. Birger ist ja auch Geschäftsführer des Vereins Lernort Stadion. Da wird ja explizit Fußball auch mit Bildung für junge Leute verbunden. Das ist ein anderes Thema. Also der Bereich ist vielfältig und groß und spannend. Und ich glaube, dass er jetzt jenseits des großen Fußballs vielleicht einer breiteren Öffentlichkeit noch gar nicht so bekannt ist. Das können wir vielleicht heute hier ein bisschen versuchen, auch aufzuschlüsseln.
Ja, ja. Aber das DFB Kulturstiftung unterstützt ja auch das 11mm Filmfestival. Wie kam es denn zur Gründung vom 11mm Filmfestival?
Ja, es gab ja Zeiten, an die man sich gar nicht mehr so erinnern konnte, dass Fußball nicht gemeinsam geguckt wurde, sondern jeder sein Spiel eigentlich zu Hause im Wohnzimmer geguckt hat. Und das erste Mal war das eigentlich 2002, dass es da einen Trend gab, sich Spiele auch bei der WM in der Kneipe anzugucken. Und das ist eigentlich tatsächlich der Ursprung des ganzen Festivals, weil es gab in Prenzlauer Berg eine Kneipe, die tatsächlich Brot und Spiele hieß und die damit angefangen hat, WM-Spiele schon morgens um 8 zu übertragen. Es war ja damals zeitversetzt durch Korea und Japan als Gastgeberländer. Und das Ding bekam einen riesen Zuspruch. Es waren morgens schon 60, 70 Leute, die sich zu ihrem Milchkaffee dann das Fußballspiel angeguckt haben. Und ich fand das eine ganz, ganz spannende Geschichte. Bin auf den Kneipier zugegangen und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass man das Ganze noch erweitern kann. Also nicht nur in der Kneipe stattfinden lassen kann, sondern auch andere Orte dafür findet. Und dann haben wir gemeinsam, so wie es wohl für den Deutschen gehört, einen Verein gegründet diesbezüglich, der sich dann auch Brot und Spiele nannte. Und wir haben eine Anfangsveranstaltung gemacht in einem stillgelegten Stadtbad, wo wir versucht haben, Fußball und Kultur zusammenzubringen, nämlich auch Leute zu locken, die nicht so dran interessiert sind, ein Endspiel einer Champions League-Runde zu gucken. Und haben aber ein Champions League-Endspiel übertragen und dazu Kabarettisten eingeladen, einen Jazzmusiker und einen Chor und DJs und waren gespannt, was daraus wird. Und das Ganze schlug so ein, wir hatten mit 100 Gästen gerechnet, es waren 1200 Leute da an dem Abend, dass wir dachten, Mensch, da müssen wir was weitermachen. Und dann gab es das große Glück, dass der British Council im Vorfeld der WM 2006 ein Fußballkulturprogramm entwickeln wollte, auch ein Fußballbildungsprogramm. Ich durfte für diesen Programmteil tätig sein, habe dann festgestellt, was es in Großbritannien schon alles gibt, was es in Deutschland nicht gibt. Und es gab auf beiden Seiten noch kein Fußballfilmfestival, aber es gab eine Menge Filme. Und so haben wir mit der Unterstützung des British Council angefangen, 10 Filme zu zeigen in einem kleinen Hinterhofkino am Hackischen Markt und haben einen wunderbaren Zuspruch bekommen. Und dann fügten sich wirklich die Sachen zusammen mit dem vorhin schon erwähnten Programm im Globus, also dass dann wirklich aufgezeigt wurde, was gibt es noch an Fußballkultur. Und dann hatten wir wirklich auch das große Glück, die DFB Kulturstiftung sehr früh als Partnerin zu finden, die uns dann Jahr für Jahr unterstützt hat. Und so konnten wir dann eben auch, wir haben vorhin gerade im Zug noch drüber gesprochen, zuerst mussten wir die Programme recherchieren und inzwischen ist es so, wie es sich für ein Festival gehört, wir bekommen so viele Einreichungen, dass wir daraus unser Programm gestalten können, verschiedene Schwerpunkte setzen. Und so gesehen ist es jetzt die 14. Ausgabe in diesem Jahr.
Ja, das war eigentlich auch eine Frage, die ich stellen wollte, wie man zu den Filmen kommt, wie die Auswahl der Filme erfolgt. Ne? Und das.
Ja, das ist wirklich so, dass wir sowohl einen Kurzfilm- als auch einen Langfilmwettbewerb haben. Wir gucken uns die jährlichen Einreichungen an, haben dazu Sichtungsteams. Also wir müssen dann wirklich pro Person so rund 100 Filme tatsächlich gucken in 3 Monaten. Es sind insgesamt 200, die zur Auswahl kommen und das Programm wird aufgestellt und dann denken wir immer noch, ja, was haben wir für besondere Jahreszahlen? Also wir haben beispielsweise im letzten Jahr 50 Jahre WM-Endspiel 1966 gehabt. Dann gucken wir, ob es dazu einen Film gibt, einen passenden Film. Den haben wir gefunden. In diesem Jahr eröffnet ein Film über die isländische Nationalmannschaft das Festival, weil die Mannschaft als Underdog so begeistert hat bei der letzten Europameisterschaft. Und ja, dementsprechend gucken wir dann immer, ob tatsächlich auch berühmte Fußballer verstorben sind, wie Johan Cruyff im letzten Jahr, dem wir in diesem Jahr eine Hommage widmen, oder andere Schwerpunkt rein. Also von daher, es macht eine Menge Spaß, thematisch das zu gestalten und dann eben auch zu sehen, Was gibt es für Möglichkeiten, dazu Gäste einzuladen, sodass wir hinterher noch Anschlussgespräche haben? Was für ein Rahmenprogramm können wir machen? Eine Ausstellung? Gibt es eine Lesung dazu? Also es ist inzwischen noch mehr geworden als nur dieses Filmfestival. Also es ist wirklich eine Börse geworden für Fußballkulturschaffende und für Leute, die begeistert sind, die sehen wollen, was Fußballkultur alles sein kann.
Super. Bevor ich da jetzt weiter frage, noch eine Frage an Oliver Tietz. Und zwar, ihr habt einen Kulturreiseführer zur Buchmesse rausgebracht. Wie kam das? Und das ist ja von eigener Initiative im Grunde vom DFB dann herausgegeben. Ne?
Ja, ist richtig. Also zur Europameisterschaft in Frankreich im vergangenen Jahr war ein Eigenprojekt. Also ich muss dazu sagen, wir fördern also Projekte wie beispielsweise 11mm oder auch die Autoren-Nationalmannschaft, machen aber auch operativ auch eigene Projekte, wo wir meinen, dass da ein Interesse besteht oder Möglichkeiten gegeben sind, den Fußball noch stärker für Bildungsprojekte, für Völkerverständigung zu nutzen. Uns ist aufgefallen in der Stiftung, also wenn man als Fan zu einem Turnier fährt, dann hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten. Man kauft sich das Jahrbuch oder das Jahresheft oder das Turnierheft der Sportbild oder des Kicker. Da steht viel zu den Mannschaften drin, zu den aktuellen Teams, zu den sportlichen Aussichten und so. Und man kauft sich dann möglicherweise noch einen klassischen Reiseführer und fährt damit dann los. Beides bietet halt einen speziellen Einblick, einmal einen touristischen Einblick, zum zweiten halt den fußballfachlichen Einblick, aber dazwischen, in was für einer Fußballkultur man sich dann bei so einem Turnier bewegt, das gibt es eigentlich nicht. Das gibt es hin und mal wieder noch, man kann es aus dem Feuilleton vielleicht sich so ein bisschen rausziehen oder aus dem Internet, aber es gab nie quasi einen Reiseführer, der das speziell behandelt hat. Also wenn ich beispielsweise nach Lyon komme oder nach Lille oder nach Marseille und mich frage, wird denn da eigentlich Fußball gespielt? Wie ist die Tradition? Welchen Verein gibt es da? Wie ist die Fanszene organisiert? Ist das mehr so ein Arbeitermilieu eigentlich, wo der Fußball herkommt? Welche großen Spieler gab es da? Das weiß man alles nicht. Beziehungsweise muss man sich mühsam dann zusammensammeln. Und es gibt mittlerweile eben viele, die das einfach interessiert, die das wichtig finden, wenn sie da sind, ein bisschen was zu wissen über Stadion, über das Umfeld. Und das alles haben wir durch französische Autoren dann erarbeiten lassen, zusammen in einen kompakten Reiseführer gesteckt und den auch kostenlos verteilt, also über die Koordinationsstelle der Fanprojekte, die ja vor Ort bei den Fans immer ist. Man konnte es auch online bestellen, kostenlos, und der Erfolg war sehr gut. Wir haben 10.000 Exemplare über das Turnier hinweg verteilt und mit einer sehr guten Resonanz. Also das ist ein Beispiel dafür, wie wir jetzt versuchen, so ein Stück weit das Thema Kultur, Lernen, auch über andere Länder dann über den Fußball zu transportieren.
Ist das denn auch für Russland dann geplant?
Das wollen wir für Russland gerne machen, weil Russland ja auch ein unbekanntes Fußballland ist, ein Land, über das viele hier wahrscheinlich gar nicht so viel wissen, vielleicht in Leipzig noch ein bisschen mehr als in Frankfurt, aber über den Fußball, über die Fußballgeschichte eher weniger. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also wir haben vor, das wieder zu machen, und wir selber lernen ja auch viel draus. Ich muss sagen, bin ich natürlich auch in einer persönlich sehr privilegierten Situation, diesen Job zu haben, wo ich quasi von Turnier zu Turnier über die polnische und ukrainische, brasilianische, französische und jetzt zur russischen Fußballgeschichte immer wieder ein bisschen so ein Halbwissen mehr erarbeiten kann, macht schon Spaß und ist interessant, weil man eben nicht nur über Fußball lernt, sondern eben auch über Historie, über die Länderhistorie, über die Gesellschaft heute, über politische Entwicklung. Das macht schon Spaß. Also das ist Gesellschaftspolitik über Fußball. Das könnte man vielleicht dann darüber schreiben.
Ja. Also international ist jetzt eine Frage, und zwar beim Fußball, beim Filmfestival. Gibt es auch in anderen Ländern Fußballfilmfestivals oder habt ihr Austausch? Also beispielsweise Brasilien, weil das ja das Fußballland schlechthin ist. Und wie sieht es da mit Fußballfilmfestivals aus?
Mhm. Lange Zeit nicht. Also wir sind gestartet 2004 und haben 2009 das erste Mal eine Anfrage bekommen. Und zwar jemand, der aus dem Filmbereich kam, fußballbegeistert ist und in Rio de Janeiro saß und sitzt, hat uns gefragt, ob es möglich wäre, dass er uns mal besuchen könnte. Er wollte einfach mal gucken, was der europäische Fußballfilm bedeutet. Er hätte Filme aus Lateinamerika, die eigentlich alle sehr ähnlich aufgebaut sind. Es wird über Vereinschroniken gesprochen, einzelne Spieler werden hervorgehoben, aber beispielsweise Spielfilme würde es kaum geben auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Dann ist er gekommen und war so entzückt von dem, was er da gesehen hat, dass er sich dann gleich für das nächste Jahr aufgemacht hat. Und natürlich spielt es eine große Rolle, dass die WM 2014 vor der Tür stand und diesbezüglich auch er sich überlegt hat, Mensch, was kann man über die normale Fußballberichterstattung hinaus machen? Das ist eigentlich bis heute der größte Partner von uns geblieben. Wir besuchen uns immer gegenseitig, das ist wirklich ein wunderbarer Austausch. Und im Laufe der letzten 5 Jahre sind mittlerweile 12 weitere Filmfeste bzw. Filmreihen entstanden, international. mit 5, 6 Austragungsorten in Europa, dann aber auch in Yokohama, in Beijing inzwischen, in Sydney. Also wir sind auf jedem Kontinent vertreten. Und das Schöne war, dass wir letztes Jahr auch zum ersten Mal ein Treffen der Festivalmacher und Macherinnen hatten. Und so, dass wir uns gegenseitig dann auch Tipps geben können, wenn wir über Filme nicht erfahren haben, die dann vor Ort bekannt geworden sind.
Das ist ja dann schon so ähnlich schon wie Buchmessen.
Ja, mal sehen, wo es hingeht. Also ja. Es ist wirklich ein Prozess, der immer stärker wird. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, inwiefern können diese Filmfeste leben, inwiefern können sie auch finanziert werden. Sowas wie die Kulturstiftung hier bei uns ist immer noch einmalig. Und das ist natürlich dann von Jahr für Jahr auch eine Zitterpartie für die Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Ländern. Haben wir überhaupt genug finanzielle Mittel, um Filme, es ist wirklich ein teures Fach, muss man sagen. Also wir haben zum Teil wirklich sehr hohe Mieten für die Rechte der Filme. Dann möchte man natürlich auch sehr gerne Regisseure einladen, weitere Gäste, vielleicht auch ehemalige Fußballer oder Filmschaffende. Und da muss man das Geld erstmal zusammenfügen. Und das ist schon eine schwierige Geschichte, wenn man nicht einen Grundsockel hat, der einem das schon mal garantiert, dass man im nächsten Jahr wieder an den Start gehen kann.
Oder einen Förderer wie die Kulturstiftung. Ja. Apropos, wo holt die DFB-Kulturstiftung denn ihre Gelder?
Direkt aus dem Fußball, also wir haben keine öffentlichen Zuschüsse oder ähnliches, wir haben auch keine großen externen Spende. Das Geld, das wir verwenden, kommt aus dem Fußball selber. Die Nationalmannschaft, die deutsche A-Nationalmannschaft macht alle 2 Jahre ein Benefitspiel. Die Einnahmen des Spiels fließen komplett 3 DFB-Stiftungen zu. Neben der DFB-Kulturstiftung gibt es noch die Egidius-Braun-Stiftung und die Sepp-Herberger-Stiftung. Es gibt noch weitere fußballnahe Stiftungen. Es gibt die Bundesliga-Stiftung, die dann von der DFL zum Teil auch finanziell bedient wird. Es gibt Spielerstiftungen. Also es gibt letzten Endes in den letzten 10 Jahren hat sich ein Pool schon, muss man sagen, an Stiftungen rund um den Fußball entwickelt. Wir profitieren von diesen Einnahmen und das sind auch die einzigen.
Also es ist auch nicht so viel, kann man sagen.
Nein, also natürlich wird beim DFB werden gleich immer hohe Summen assoziiert, aber wir sind jetzt keine Stiftung auf dem Niveau einer Robert-Bosch-Stiftung oder Bertelsmann-Stiftung, die dreistellige Millionenbeträge pro Jahr vergeben. Nein, wir sind eine verhältnismäßig kleine Stiftung, personell und auch finanziell. Aber ich sagte ja schon, es ist jetzt auch kein Riesenmarkt. Ich glaube, dass wir in der Fußballkulturszene, wenn man sie so nennen will, in Deutschland schon ganz gut Impulse setzen können.
Und das ist eigentlich auch international nicht vergleichbar.
Das ist international nicht vergleichbar. Wir hören das dann immer, wenn Autoren-Nationalmannschaften kommen, Mensch, prima, sowas gibt es bei uns nicht. Also die müssen sich dann externe Sponsoren, Wirtschaftssponsoren suchen. Zum Teil werden sie dann auch mal einmalig über Kulturministerien und so weiter finanziert. Das ist schon, also ich sag mal, ich glaube, dass diese Fußballkulturszene hier in Deutschland vielleicht noch in England einigermaßen vergleichbar in einer anderen Struktur, aber dass das weltweit schon einmalig ist. Also wir sprechen hier jetzt ja speziell über Fußballkultur. Ich würde jetzt in diesen Gesamtrahmen auch die Fanprojekte mit reinnehmen. Das sind 56 Fanprojekte in Deutschland. Also überall da, wo Lizenzfußball gespielt wird, gibt es Sozialprojekte, die hauptamtlich auch besetzt werden. Es gibt die Förderlandschaft oder die Stiftungslandschaft, die ich gerade angesprochen habe. Es gibt eine ganze Reihe von freien Trägern, die den Fußball für unterschiedliche Zwecke nutzen. Also mittlerweile, als wir vor 10 Jahren starteten, war das so noch gar nicht absehbar. Aber im Prinzip, wenn ich jetzt hier nach Leipzig gehe, dann weiß ich, ich habe hier 3, 4, 5 Anlaufstationen, die alle irgendwo in dem Bereich arbeiten. Und da hat man Partner, es haben sich Netzwerke gebildet und das ist im Prinzip jetzt seit der WM 2006 entstanden. Das ist in der Öffentlichkeit, wie gesagt, jetzt möglicherweise jetzt nicht so ein großes Thema, aber es gibt insbesondere, wie gesagt, in den Standorten des Lizenzfußballs gibt es schon in jeder Kommune irgendwo eine Szene von freien Trägern, von zum Teil von Fußball geförderten Trägern, die sich mit dem Fußball als Medium beschäftigt. Also das ist schon bemerkenswert, meine ich. Und wie gesagt, von England mal abgesehen, das ist, glaube ich, weltweit einmalig.
Ja. Also jetzt speziell, wir haben das Thema ja gemacht, Fußball und Kultur, wie passt das zusammen? Ihr habt ja beide ungefähr vor circa 10 Jahren gestartet. Wie ist die Entwicklung in der Zeit jetzt vorangegangen? Wie würdet ihr das bezeichnen? Ist es sehr positiv oder was meint ihr?
Das ist auf jeden Fall positiv. Das, was Oliver eben gerade angesprochen hat, ist also wirklich, was man feststellen kann, ist, dass die Netzwerke viel größer geworden sind. Das ist das große Zauberwort Nachhaltigkeit, findet auch im Fußball, in der Fußballkultur statt. Also die Projekte, die angestoßen worden sind, sind keine einmaligen Geschichten. Sowohl im sozialen, sozialpädagogischen Bereich als auch das, was rund um den Fußballkulturmarkt insgesamt entsteht. Also, und das sind ja wahrlich nicht nur kommerzielle Projekte, das ist tatsächlich, ich habe ja vorhin angefangen zu sagen, dass eine Menge Leidenschaft dazu gehört. Und das merkt man auch, dass die Leute bereit sind, über ihre Freizeitkicker oder vielleicht auch professionelle Fußballkarriere hinaus Lust haben, am Fußball weiterzuarbeiten und um diesen tollen Sport auch anders zu präsentieren. Und ich denke, das ist eine Sache, die sich verfestigt hat in den letzten 10 Jahren und auf langsamem, stetig wachsendem Niveau. Mhm. Und wir haben eine Bundeskanzlerin natürlich, die weiß, dass Fußball immer ein tolles Instrument ist, so aufzutreten. Wir haben einen Kanzlerkandidaten, der sehr viel über seine Fußballvergangenheit sagt. Also man merkt an so vielen Stellen, ob nun in der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit oder eben auch im Kleinen, dass der Fußball halt immer weiter rollt und dementsprechend wird es bestimmt nicht weniger.
Ja. Wobei, Birger, wenn du die politische Schiene jetzt ansprichst, man muss vielleicht dann ehrlicherweise aber auch sagen, öffentliche Förderung gibt es sehr wenig für den Bereich. Ja. Wenn Mittel kommen, dann kommen sie überwiegend aus dem Fußball selber. Ich war letzte Woche bei einer Tagung auch, wo es um Fußballintegrationsprojekte ging, da haben wir sehr intensiv über das Thema auch gesprochen. Also das ist jetzt kein öffentlich subventionierter Bereich, ganz im Gegenteil. Also wenn man da Projekte machen will, dann arbeitet man letztlich in vielen Bereichen sehr prekär. Muss ich immer wieder über die Stiftungslandschaft halt Jahr für Jahr Projektmittel akquirieren. Kommt ganz selten in absoluten Ausnahmefällen mal in Dauerförderungen rein, auch was die öffentliche Hand angeht. Also das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Also es gibt natürlich eine hohe politische Affinität jetzt für den großen Fußball und möglicherweise auch für die Gesamtbegeisterung. Da klingt man sich sehr gerne ein. Das wird allerdings, was jetzt Fördermittel angeht, jetzt nicht unbedingt intensiv nachgefragt. Ja.
Ich empfehle zu dem Thema das Buch Gesellschaftsspielchen vom Autor Ronny Blaschke, der ganz zufällig hier auch sitzt, der das ganz wunderbar behandelt hat.
Ja, weil das sehe ich auch als Problem. Ich habe auf der Website des DFB Kulturstiftung steht dann, Fußball eigentlich zur kulturellen Identität geworden ist. Ne? Und ich glaube, das sehe ich auch so. Und es ist aber auch sehr kommerziell geworden. Und das Problem ist, glaube ich, dass es von vielen gesehen wird, der Fußball hat so viel Geld und wenn es dann eine DFB-Kulturstiftung gibt oder irgendwas anderes, da kommt ja das Geld sowieso zusammen. Und ich glaube, das ist wird viel missverstanden und dass, glaube ich, der Fußball sehr viel bietet, auch sehr viel selber macht, aber auch im Grunde Unterstützung haben müsste aus der Politik, die aber sich gerne nur im Ruhme sonnt dann und davon das was abnimmt, aber eben selber nicht aktiv wird.
Das betrifft ja nicht nur die Fußballkulturszene oder jetzt sagen wir mal die Szene von freien Trägern, die Fußball als Medium nutzen. Das betrifft auch den Verein an sich. Also es gibt 25.000 Fußballvereine in Deutschland. Es gab in den 70er Jahren noch goldene Pläne, also wo quasi jede Woche eine Sportanlage eingeweiht wurde. Wir haben uns letzte Woche auf der Tagung mal gefragt, wann ist eigentlich die letzte Sportanlage in Berlin neu eingeweiht worden? Keiner wusste es mehr. Also es gibt jetzt nicht neue Fußballfelder, ne? Also so, und im DFB sind 7 Millionen Menschen organisiert, es sind über 1 Million Ehrenamtliche, es finden jedes Wochenende 80.000 Fußballspiele statt, mit 160.000 Menschen, überwiegend Kindern und Jugendlichen. Aber die Infrastruktur ist über die Jahrzehnte halt auch marode geworden. Also das muss man auch ein Stück weit dazu sagen. Fußball wird oft assoziiert mit dem Profigeschäft, also als hochkommerzialisierte Unterhaltungsbranche letzten Endes. Aber der eigentliche Fußball findet ja an der Basis statt, in vielen Vereinen, die wirklich nicht auf Rosen gebettet sind und schon auch immer schauen müssen, wie sie überhaupt ihren Vereinsalltag ehrenamtlich bewältigen können. Also da ist der Vereinsfußball in der Breite letzten Endes in einer ganz ähnlichen Situation. Und es ist ein bisschen schade, dass dann so die großen Ablösesummen und die Milliardengeschäfte, die dann gemacht werden, auch auf internationaler Ebene mit Medienrechten und so weiter, ein Stück weit das auch ausblenden, dass wir eigentlich hier in einem großen gemeinnützigen Sektor uns bewegen und gar nicht hier bei Cristiano Ronaldo und seinem wöchentlichen Lohn. Das ist ein Stück weit die Gefahr, ne? Dass man immer glaubt, im Fußball, da werden die großen Gelder geschoben. Aber da muss man mal nur ein Stück weit unter die ersten 1, 2, 3 Ligen gehen und dann ist das schon sehr anders.
Also ich glaube auch, dass, wenn man das jetzt so betrachtet, Fußball eine riesige Integrationsarbeit, jetzt gerade was wir auch in den letzten 2 Jahren erlebt haben, dass ohne die Vereine und ohne die gesamte Arbeit der kleinen, auch ehrenamtlichen Fußballhelfer, Fußballtrainer und so, kaum was richtig gelungen wäre. Also dass da sehr viel erreicht wurde und dass das immer hinten angestellt wird, wenn man dann sieht, die Millionengehälter von denen, der hat schon wieder eine Ablösesumme. Also ich glaube, das muss im Grunde der Bevölkerung nochmal klarer dargestellt werden. Dass Fußball wirklich wirkt und Fußball wirklich viel ausmacht, auch ein Teil der Kultur geworden ist, aber verkannt wird. Das würde ich so sagen.
Ja. Nö, kann ich unterstreichen, sehe ich genauso.
Dann würde ich euch gerne noch eine Schlussfrage stellen. Ja. Und zwar, wir haben ja so viel über Kultur gesprochen und Fußball. Was ist dein Lieblingsbuch und was ist dein Lieblingsverein?
Ja, Lieblingsverein ist eindeutiger, da hat man ja nur einen. Das ist die Mannschaft, die vor RB Leipzig steht in der Tabelle. mein Lieblingsfußballbuch?
Buch, einfach Buch.
Muss Lieblingsbuch, ja, auch das wird ja noch schwieriger. wir haben die Hinfahrt von Frankfurt aus gemeinsam hier gemacht und haben über unendlich viele Lieblingsbücher gesprochen. Also das wäre verrückt. Das könnte ich nicht sagen. Also wir haben welche Autoren haben wir gehabt? Murakami und Paul Auster und T.C. Boyle und Nabokov und Dostojewski, C.S. Noteboom. Also man kann sich aus den Hunderten von Büchern, die geschrieben haben, eins raussuchen und wird sicher nicht falsch liegen.
Niemand von Ihnen hat ein Fußballbuch geschrieben.
Aber in der Tat, Fußballbuch wäre interessanter. Weil das ist in der Tat ganz schön. Es gibt ja die Akademie für Fußballkultur, die jedes Jahr das Fußballbuch des Jahres kürt. Das ist immer ein bisschen Geschmackssache. Es gibt, darüber haben wir auch mal gesprochen, es gibt keinen wirklich guten Fußballroman im Deutschen. Das ist ganz erstaunlich. Es gibt in Amerika, in den USA eine ganz große Tradition an großen Fußballwerken literarisch. Da kann man jeden Autor mit seiner Sportart identifizieren, ob das jetzt John Updike ist, der gerne Golf spielt oder schaut, oder Paul Auster, der Baseball-Fan ist. Da weiß man das ganz genau, was sie mit Sport verbinden. Es gibt im deutschen Sprachraum nach meiner Auffassung kein wirklich überzeugendes, großartiges literarisches Werk über den Fußball. Wir warten drauf. Jochen Schmidt war also, ja da.
Vielleicht setzt ihr euch zusammen und schreibt an.
Also ich versuche mal eine Brücke zu bauen.
Ja, und zwar ich wollte dir auch eine andere Frage stellen. Achso,
ich würde nämlich jetzt sagen, es gibt auf jeden Fall tolle Sportbücher. Das ist keine Frage.
Ne? Ja, das stimmt.
Das ist wohl
wahr, aber ich wollte dich ja nach deinem Lieblingsfilm fragen.
Nach meinem Lieblingsfilm?
Und vielleicht auch sogar Lieblingsfußballfilm, weil ich glaube, Fußballfilme gibt es schon
jede Menge. Ja, da gibt es eine Menge. Also mein Lieblingsfilm ist Leolo. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Es ist ein kanadischer Film aus dem Jahr 1994. Wenn Sie irgendwie drankommen an die DVD oder über Screen oder Stream, versuchen Sie den zu bekommen. Es ist ein fantastischer Film, der leider auf dem deutschen Filmmarkt untergegangen ist. Es geht um einen kleinen Jungen. Das Ganze spielt in Montreal und es ist eine biografische Geschichte. Er lebt in einer sehr chaotischen Familie, aber ein zu Herzen gehender Film. Und ansonsten bin ich großer Fan von Ernst Lubitsch. Aber ich liebe auch E.T. Also es ist schon sehr breit gefächert, was Filme angeht. Bei den Fußballfilmen sieht es so aus. Ein Film, der jetzt auch bei dem Festival läuft, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Er heißt En un momento dado, der ein ganz besonderer Moment. Und das ist ein Dokumentarfilm über Johann Cruyff.
Wow.
Ja, gut. Der ist mir sehr ans Herz gewachsen.
Und die letzte Frage, deine Lieblingsmannschaft?
Meine Lieblingsmannschaft ist der wunderbare 1. FC Köln, der einen ganz tollen Lauf hat. Und an diesem Wochenende mal nicht gewinnen kann, aber am nächsten Wochenende geht es weiter.
Gut. Mit diesen Daten möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken und verabschiede mich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.